Speed Change Repeat mit Jonathan Pfaffenroth und
Benjamin Lehmann.
Heute in Schöneberg in Berlin bei Claudia Pohling bei den T-Labs.
Hallo.
Hi Claudia.
Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, yes. Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass ihr hier seid.
Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Cooles Gebäude. Wir sind im 8. Stockwerk. Es ist echt warm. Ganz kurz. Wir fangen immer damit an, dass wir einmal unseren Gast bitten, dass er sie sich einmal bitte vorstellt, einmal kurz sagt, wo er herkommt, sie herkommt, was sie geprägt hat. Ich muss mich gerade richtig umstellen, weil das ist, also Fakt ist gerade, du bist unser erster weiblicher Gast. Deswegen, also ich muss mich gerade echt umstellen. Wir hatten gerade eben auch ein anderes Interview übrigens und da hatten wir auch einen männlichen Gast. Deswegen, also, wo kommst du her? Was hast du gemacht? Was hat dich geprägt? Und genau, gib uns einmal kurz einen Quick Recap über dein Leben so far und wie du eigentlich hier hingekommen bist.
Also freut mich natürlich, dass ich eure erste weibliche Interviewpartnerin bin. Ich bin tatsächlich Ur-Berlinerin. Ich bin hier in der Stadt geboren, in Mitte aufgewachsen, also so richtig so ein Mitte-Girl oder wahrscheinlich inzwischen Woman oder Lady. Und habe tatsächlich auch die meiste Zeit meines Lebens hier verbracht, auch beruflich. Habe dann ein paar Ausflüge gehabt, habe tatsächlich hier auch studiert in Berlin an der TU und auch an der Fachhochschule. Habe ganz klassisch Wirtschaft studiert und bin dann erstmal in die New Economy reingeraten. Die kennt man heute gar nicht mehr so, weil irgendwie heute würde man wahrscheinlich Startup-Welt dazu sagen. Und habe dann in einigen Firmen gearbeitet, eher im Bereich Marketing. Also darunter waren auch Sender wie MTV oder auch Firmen wie Yamba, Klingeltonwerbung. Also ich habe da einen ziemlich bunten Lebenslauf hinter mir, der irgendwie keine gerade Linie mehr hat. Und das ist etwas, was aber im Bereich Data Science und AI auffällt. Da gibt es keinen, der irgendwie einen ganz strikten Lebenslauf vorweisen kann. Und bin dann vor 10 Jahren zu der Telekom gekommen, damals auch noch in einem anderen Bereich, eher so Videoportal aufbauen für eine Deutsche Telekom, 3-Minuten-Formate erstellen und die einem jüngeren Publikum zur Verfügung zu stellen oder eben auch im Bereich TV. Also wir haben zum Beispiel damals die erste iPad-App im Konzern gebaut und da bin ich eingestiegen bei der Deutschen Telekom und dann bin ich relativ schnell zu den T-Labs gekommen. T-Labs steht lang gesprochen für Telekom Innovation Laboratories. Und das ist der Forschungsbereich, also der klassische R&D-Bereich der Deutschen Telekom, der vor 15 Jahren gegründet wurde. Auch hier schon immer in Berlin ansässig ist und aber auch ein paar Außenstellen hat. Außenstelle in Bonn. aber auch tatsächlich im Silicon Valley Kollegen hatte und in Israel und aber dann auch in Darmstadt. Also wir sind recht gut verbreitet gewesen. Wir hatten auch schon mal Kollegen in Asien. Und ich bin zu den Labs, glaube ich, vor 7, 8 Jahren dazu gestoßen und bin dann aber gleich in den Bereich Data Analytics rein. Mhm. Und somit quasi hat sich der Weg geebnet für mich. Ich mochte schon immer sehr gerne Zahlen. Und wir haben uns dann relativ schnell damit beschäftigt. Die Deutsche Telekom hat natürlich eine große Menge an Daten, die aber auch strengen Vorschriften unterliegen. Und wie können wir denn aber aus den Daten für uns so viel Nutzen ziehen, dass das für den Endkunden Nutzen bringt, aber auch für uns als Telco. Und dann haben wir auch im Bereich Data Analytics für die Deutsche Telekom mal aufgemalt, wie muss das alles mal im Großkonzern aussehen, was ist dazu alles nötig, also auch so Problemstellungen wie Data Lake, ja oder nein, ein großer oder lieber viele lokale Einheiten.
Wofür habt ihr euch entschieden?
Für nicht den großen, sondern also es ist halt einfach zu komplex bei so einem Großkonzern. Und dadurch, dass wir ja auch Telekom in Deutschland haben, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, aber auch zum Beispiel ja in Amerika aktiv sind, wirst du es nicht schaffen, weil einfach auch mit unheimlich vielen, naja, es wird aber auch, also die Strukturen sind unterschiedlich, die Tools, mit denen gearbeitet werden, sind unterschiedlich und das schafft man nicht mehr zu vereinheitlichen. Ja. Und dann haben wir uns jetzt vor 2, 3 Jahren dann in Richtung AI entwickelt Also ich, Data Science finde ich sowieso eher immer eine Grundlage für AI. Ne? Also das ist ja sehr miteinander verwandt. Und da bin ich jetzt so und leite bei den Labs das Team Intelligence. Hab so einen witzigen Titel, Head of Intelligence. In Wirklichkeit ist es aber eher Leiter für Machine Learning.
Okay. Leiter für Machine, okay. Sehr cooles, cooles Statement. Also könntest du vielleicht einmal ganz kurz darauf eingehen? Ich denke mal, das ist ganz spannend für die Hörer jetzt an der Stelle. Du hast gesagt, okay, das T-Lab gibt es jetzt schon irgendwie seit 15 Jahren. Das ist mir so spontan, als du es gesagt hast, irgendwie eingefallen, okay, das muss ja theoretisch das erste digitale Lab oder so sein, das es wahrscheinlich in Berlin gab, nachdem irgendwie die ganzen anderen Pilze rausgewachsen sind.
Das ist in der Tat so.
Aber
also, wir sind einer der Ersten gewesen. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass wir die Ersten waren. Auf jeden Fall waren wir ganz vorn dabei.
Okay.
Und haben auch schon sehr viele Erfahrungen damit gesammelt, die wahrscheinlich alle anderen erst noch erfahren werden.
Hm. Hast du eine Erfahrung, die du teilen kannst, die den anderen vielleicht was nützt?
Na, es ist schon immer sehr interessant zu beobachten, dass am Anfang Gelder locker gemacht werden und zwar nicht zu wenig.
Hm.
Und man eben investiert in, also man geht Wetten ein und sagt, also so ein Labor, also oder so ein Lab ist halt schon, muss erstmal ausgestattet werden mit Ressourcen, mit guter Technik und aber auch mit einem Budget, damit sie Freiheiten haben. Und mit der Zeit nutze ich das dann ab. Ja, das heißt, es ist definitiv genauso wie bei einem Startup, ja. Wenn du 10 oder wie bei einem Venture-Kapitalgeber, du hast irgendwie 10 Möglichkeiten und eine davon klappt. Und so ist das eben auch bei einem Lab in einem Konzern. Das heißt also, du zahlst für 10 verschiedene Aktivitäten, aber wenn du Glück hast, schafft es nur eine. Und das hat damit zu tun, dass es schwierig ist, Themen auch in einem Konzern anzudocken, zu transferieren. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Zeit noch nicht reif ist. Du musst auch immer einen richtigen Zeitpunkt finden und das ist enorm schwer. Und da haben wir einige Beispiele, wo wir bei den Labs immer der Zeit schon voraus waren und die Themen dann aber zu dem Zeitpunkt vorliegen und entweder du kannst sie zu dem Zeitpunkt transferieren oder sie landen eben in der Schublade. Und es ist verdammt schwer, 3 Jahre später, wenn die Zeit dann reif ist, die Sache aus der Schublade rauszuholen und wieder zu verwenden, weil da muss es auch noch die Leute geben, die sich daran erinnern, dass es dort in der Schublade liegt. Hm. Also das ist gar nicht so leicht, tatsächlich die Innovationen sowohl selbst zu entwickeln oder eben auch von draußen reinzuholen und in den Konzern reinzutragen und zu einem Erfolg zu bringen.
Hm. Ihr habt euch ja für drei Themen entschieden, ne? Genau. Also für drei Fokuspunkte im Endeffekt.
Das ist jetzt auch ein Erfahrungswert. Also okay. Das heißt, wir hatten früher fast 15 Themenfelder und haben festgestellt, dass es einfach ein zu großer Bauchladen und wir müssen uns fokussieren.
Mit wie vielen Leuten ungefähr?
Wir waren mal 400 und das sind jetzt nicht mehr ganz so viele. Also ich würde sagen, nur noch die Hälfte. Also wenn man die Kooperation mit den Universitäten dazu rechnet. Ja, also da kommen wir gleich nochmal am besten zu. Und haben uns jetzt eben auf diese 3 Felder konzentriert, Blockchain, Intelligence und Experience, was also Blockchain relativ klar ist, worum es da geht. Bei Intelligence in Richtung Machine Learning, wo können wir also Machine Learning im Konzern verankern und bei Experience in Richtung neue Medien, was also im Bereich Entertainment auch zu einer Telekom passt, in Richtung AR, VR.
Hat man sich für die Themen, also für diese 3 Fokuspunkte im Endeffekt dafür entschieden, basierend auf den jetzigen Geschäftsmodellen der Telekom oder wie kam es dazu, dass man gesagt hat, okay, wir fokussieren uns jetzt auf diese 3 Felder?
Also die T-Labs sind ja Teil eines größeren Innovationsbereiches in der Deutschen Telekom. Das heißt also, in Abstimmung auch mit den anderen Einheiten hat man gesagt, wir finden am besten, wenn ihr dort Forschungsthemen identifiziert und die für uns übersetzt in eine Telco-Sprache, ja, also in die Telekom-Welt. Und das heißt, dass wir festgestellt haben, das sind erfolgsversprechende Themen aus Assessment, was auch immer. Also wir haben da auch Forschung quasi zu, wo geht es hin? Also das sind nicht nur so Gartner-Studien, sondern tatsächlich auch, dass wir uns auch mit Papern, also mit wissenschaftlichen Papern auseinandersetzen, mit unseren Lehrstühlen besprechen und halt einfach schauen, wo wir glauben, dass da am meisten Futter drin ist, ja. Also das heißt, von den 10 oder 15 Wetten gehen wir jetzt nicht mehr ganz so viele Wetten ein, sondern wir sortieren die schon im Vorfeld aus und das in Absprache mit dem ganzen Innovationsbereich der Deutschen Telekom, mhm, als auch eben mit unseren Lehrstühlen.
Gibt es eine Erfolgsgeschichte, die du uns teilen kannst aus diesen 7, 8 Jahren jetzt, die du hier bist?
Oh, es gibt jede Menge Erfolgsgeschichten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Du kannst ja ein, zwei raussuchen, wo du sagst, okay, das sind so diejenigen, die dir wirklich hängen geblieben sind. Und
also für uns als Labs ist immer dann, das ist eine schöne Erfolgsgeschichte, wenn wir etwas in der Forschung identifiziert haben, mhm, und es dann jetzt tatsächlich auch im Massenmarkt zu finden ist. Das ist für uns eine perfekte Geschichte. Ja? Aktuelles Beispiel sind Campusnetzwerke. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Also das heißt, ein Unternehmen, beispielsweise eine Fabrik wie Osram, sagt, hey, wir wollen im Bereich Industrie 4.0 oder auch IoT unsere Daten nur in der Fabrik miteinander sprechen lassen und verarbeiten. Wenn ich jetzt über ein öffentliches Netz gehe, kann es passieren, dass ich mich also auch gegenüber Angreifern verletzbar mache. Es kann sein, dass ich zu lange Latenzzeiten habe. Das heißt also, idealerweise habe ich ein eigenes Funknetz bei mir auf dem Betriebsgelände installiert. Und zukünftig vielleicht auch noch mit 5G-Technologie. Mhm. Das heißt also, so ein Campusnetzwerk wird erstmal so aufgebaut, dass es nur intern miteinander funkt und die IoT-Daten in der Fabrik so schnell wie möglich miteinander kommunizieren lässt. Und das ist ein Thema, was also vor 7, 8 Jahren in den Labs entstanden ist, gemeinsam mit Osram. Und das ist etwas, was jetzt also für die Industrie relevant ist und wo auch eine T-Systems als unser Vertriebskanal sagt, hey, da haben wir viele Anfragen aus der Industrie, die wollen sowas Ähnliches aufgebaut haben und wir haben quasi das Beispiel, also den Prototypen zum Laufen gebracht in Schwabmünchen bei Osram. Also das ist ein Thema, wo wir sagen, das ist für uns eine Erfolgsgeschichte, weil sie ist in den Labs entstanden, ist groß geworden mit allen anderen Einheiten und Segmenten und geht sogar dahin, dass dann also auch eine T-Systems sagt, das ist sogar ein Vertriebsgeschäft. Ja. Anderes Beispiel ist Internet im Flugzeug.
Okay.
Ja, also auch hier sind die Ursprünge in den Labs gelegt worden. Der hybride Router, der also, wenn zum Beispiel die Festnetzverbindung nicht ausreicht, dann also auch Mobilfunktechnologie dazu nimmt, ist auch bei den Labs entstanden. Das sind also alles gute Geschichten, die es jetzt in der Realität gibt und wo man durchaus stolz drauf sein kann.
Hm. Sehr schön. Ja.
Du hast eben,
gibt noch viel mehr. Aber nicht immer wissen alle, dass das natürlich hier entstanden ist. Das, ja, ist immer sehr, müssen wir dann immer hier so... Wer hat's erfunden, spielen?
Solange ihr wisst, wer es gemacht hat.
Ja.
Du hast, ich fand's ganz lustig, dass du eben gesagt hast, eigentlich bin ich eine Teamleiterin für Machine Learning.
Ja.
Es ist ja, aber eigentlich Intelligence, also der Titel ist eigentlich Head of Intelligence. So, nun, die Telekom ist natürlich ein riesiger Konzern und ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr, sehr viele Teams gibt, die im Data Science Bereich arbeiten, in Deutschland, aber auch in den Auslandsgesellschaften und dass es wahrscheinlich auch irgendwo ein Excellence Center für das Thema gibt, also wo, sagen wir mal, mehrere Data Scientists zum Beispiel irgendwie gebündelt sind oder wie auch immer. Was ist genau für, also jetzt, sagen wir, für dein Team, hier im T-Lab im Endeffekt im Bereich, wenn wir sagen, okay, wir benutzen jetzt den Begriff Artificial Intelligence oder beziehen uns jetzt auf wirklich Machine-Based Learning, was ist für euch quasi, was ist euer Auftrag? Also was habt ihr euch vorgenommen? Was, ja, möchtet ihr im Endeffekt mit eurem Team eigentlich, woran arbeitet ihr?
Ja, also ich glaube, wir sind uns sehr einig darüber, dass Artificial Intelligence ein sehr komplexer Begriff. die Frage ist halt, was zählt man denn alles dazu inzwischen? Ja?
Okay.
Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Data Science mit verschluckt wurde, ja, von Artificial Intelligence. Und wenn man sagt, man arbeitet im Bereich Machine Learning, ist man schon sehr viel konkreter.
Ja?
Das stimmt. Und das macht die Sache manchmal einfacher, wenn man sagt, also wir konzentrieren uns auf Machine Learning und auf Deep Learning beispielsweise.
Mhm.
Aber auch das ist ja eine Technologie, die eigentlich so als Basis bei vielen Bereichen bereits schon angewandt wird. Genau, ein Werkzeug ist. Und wie kann man denn, also warum macht man das jetzt auch bei den Labs, ja? Wenn das in allen anderen Einheiten ja auch schon längst verwendet wird. Und tatsächlich haben wir da auch eine Herausforderung, uns abzugrenzen.
Richtig.
Ja? Und es ist so, dass wir tatsächlich so ein bisschen in die Zukunft schauen. Also wir gucken schon gemeinsam mit den Lehrstühlen, was wird nun in der Wissenschaft gerade diskutiert. Mhm. Und was davon wird für eine Telekom oder für einen Telekommunikationsanbieter relevant? Mhm. Ja, Stichwort Quantum Computing. Mhm. Das ist noch nicht im Massenmarkt angekommen. Was bedeutet denn das aber für uns? So, und da stehen wir auch noch relativ am Anfang. Das heißt also, wir schauen uns aktuelle Technologie dazu an, Hardware. Ja, ob es IBM ist oder Fujitsu oder D-Wave oder sonst wer. Ja, das sind noch nicht wahnsinnig viele Anbieter und haben zum Beispiel hier eine schöne Verknüpfung zwischen Blockchain, Security, weil einer unserer betreuten Lehrstühle eben aus dem Bereich Security ist, das ist der Jean-Pierre Seifert an der TU Berlin, und aber auch Machine Learning, also AI oder Artificial Intelligence, denn es gibt also die Quantum Key Distribution, das ist also wirklich tatsächlich, man versucht mit Hilfe von Quantum Computing Blockchain noch sicherer zu machen. Das ist ein Strang, in dem die Blockchain-Kollegen gerade unterwegs sind.
Okay.
Jetzt haben wir identifiziert Quantum AI, also wenn man also eine sehr, sehr, sehr schnelle Hardware, die auf uns zukommt und die eine Revolution ist, also nicht mehr nur eine Evolution, sondern eine Revolution in der Computerwelt ist. Wenn man das auch noch mit Machine Learning kombiniert, also Machine Learning als einen Ansatz, der Dinge automatisiert und sehr viel schneller macht, wenn man also das beides noch zusammenbringt, dann ist es ja, potenziert sich das ja. Ja? Und was bedeutet denn das für uns? Also was konkret, was, wenn jetzt mich der Vorstandsvorsitzende am Fahrstuhl trifft, was erzähle ich dem denn? Ja? Und da ist es so, dass wir uns tatsächlich hinsetzen. Und auch dann, zum Glück habe ich einen Physiker bei mir im Team, das ganze Thema verstehen und dann auch erste Use Cases identifizieren. Mhm. Und auch, also Use Cases heißt ja Anwendungsbereiche, und aber auch konkret schon einen Datensatz nehmen und gucken, also wir haben ein Thema, ein Projekt, wo wir das auf eine klassische Machine Learning Methode gerechnet haben und erarbeiten und auch implementieren werden. Und das haben wir genommen. Also es geht hier um auch Industrie, Produktion. Wie kann ich möglichst wenig Ausschuss produzieren? Also wie kann ich den Ausschuss so verringern, dass es
dass es wirtschaftlicher wird.
Genau. Und das haben wir jetzt nochmal auf einer Quantum-Technologie ausprobiert.
Und mit welchem Ergebnis?
Das ist viel schneller, also dass die gleichen Ergebnisse kommen, viel schneller. Ja, okay. Was halt erstmal total erfolgsversprechend klingt. Ja, aber das ist alles noch Utopie, weil Quantencomputer sind ja wahnsinnig teuer. So, das heißt also, es muss sich da am Ende des Tages auch lohnen. Also du musst tatsächlich dann an der Stelle auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung überlegen. Ja, also da können dann nicht nur die Physiker dazu kommen, sondern wir müssen das wiederum bündeln mit Business-Experten. Und das gleiche Thema gibt es aber auch beim Thema Netzwerkautomatisierung. Also wenn wir jetzt über richtig das klassische Kerngeschäft der Deutschen Telekom nachdenken, müssen wir natürlich auch überlegen, wie laste ich mein Netz aus? Wie kann ich da alle Potenziale nutzen und wie kann ich überhaupt da Lücken entdecken? Ja, also wo kann ich auch Schwächen entdecken, wo muss ich also meinen Ausbau zum Beispiel auch nach vorne bringen. Also jetzt nicht nur, dass ich eine neue Leitung hinpacke, sondern dass ich eine bestehende Leitung auch verstärke, damit sie der Last gerecht wird, die dann vielleicht zukünftig sein wird. Und diese Zukunft muss ich auch vorhersagen können. Und hier kommt dann Data Science und eben auch Machine Learning zur Anwendung. Und das ist etwas, wo halt ganz wichtig ist, normalerweise, wenn du aus einer wissenschaftlichen Welt kommst, dann hast du die Algorithmen perfekt drauf. Und jetzt kommt aber noch die Domain-Expertise dazu. Und wenn du, also das musst du miteinander verknüpfen. Und das ist unsere Rolle bei den Labs. Hm. Also wir identifizieren etwas in der Wissenschaft und kennen aber auch die Domäne. Und haben hier aber auch unsere, also zum Beispiel eine DT-Technik, also die Deutsche Telekom-Technik. Die sind ganz tief drin in der technischen Expertise. Und wir sind auch mit schon drin und haben aber von beiden Welten etwas. Und können die Potenziale erkennen und diese beiden Welten zusammenbringen. Hm. Und dann ergeben sich super gute Potenziale. Und so ist es bei Quantum AI. Also wir identifizieren da was und sehen da Chancen.
Ja.
Und checken das aber auch was passiert denn in der Welt dazu und was passiert eben in der Wissenschaft dazu? Mhm. Also und haben eben auch gesehen, also IBM beschäftigt sich damit, was ein Zeichen dafür ist, dass es größer wird, Google. Ja, Google hat ein Quantum Lab oder Quantum AI Lab vor einiger Zeit eröffnet. Die sind schon seit 10 Jahren in dem Bereich unterwegs. Also spannend. Hm. Und jetzt musst du gucken, was machen wir jetzt in der Telekom dazu? Hm. Und da ist unsere Rolle, dass wir eben als R&D das identifizieren, in die Telekom-Welt reinbringen und dann unsere ganzen Kollegen dazu erstmal, sagen wir mal, abholen, davon erzählen, was wir gesehen haben, die Expertise mit reinbringen und dann gemeinsam überlegen, wie können da konkrete Projekte daraus entstehen.
Was ist denn jetzt anders an euch als an so einem klassischen R&D-Forschung- und Entwicklungsteam? Wie es das eigentlich schon immer gegeben hat?
Also, ich will gar nicht sagen, dass es so wahnsinnig viel anders ist. Ich glaube, wir haben in Berlin den Standortvorteil, dass wir eben nicht nur die Wissenschaft haben und den Großkonzern, sondern jetzt kommt nochmal eine dritte Komponente dazu, nämlich die Startup-Welt.
Okay.
Die ist natürlich in anderen Städten auch, aber sie ist in Berlin natürlich sehr stark ausgeprägt. Was der Vorteil davon ist, ist, dass wir natürlich auch Entwicklungen oder sagen wir mal, es gibt einfach Startups, die auch Trends identifiziert haben und die gebaut haben und vielleicht auch schon fertig entwickelt haben oder die sich zum Beispiel in bestimmten AI-Gebieten eine sehr gute Kompetenz aufgebaut haben. Und wir versuchen dann also in unserem Konglomerat tatsächlich auch mit den Startups noch zusammenzuarbeiten und deren Expertise noch mit reinzuholen, deren Geschwindigkeit mit reinzuholen und das auf verschiedenste Art und Weise. Einfachste Aufgabe ist Beauftragung. Ich beauftrage ein Startup bei mir im Team mitzuarbeiten. Also die helfen quasi die identifizierten Themen in den Konzern mit rein zu entwickeln.
Mhm.
Ja, also wir entwickeln Prototypen.
Kriegen die dann dafür eine Financial Compensation? Oder
ja,
wie läuft das?
Okay. Ja, klar. Also das ist ein ganz normaler Dienstleister Vertrag. Ja, ganz normaler Dienstleistervertrag. Das ist eine Variante. Eine andere Variante ist, wir checken aber auch mit unserem Partnering-Kollegen, ob es nicht auch andere Modelle gibt, bis hin zu Startups auch zu uns reinholen.
Hm.
Oder auch mit unserem Hubraum, der ja auch hier in Schöneberg ist, unten, zu gucken, ob wir nicht ein Startup noch sogar mit unterstützen.
Hm. Hubraum ist euer Inkubator, ne?
Genau.
Ja.
Was für Startups unterstützt ihr momentan? Oder hast du ein Beispiel, das dir besonders gut gefällt?
Also, thementechnisch sind wir ganz stark im Bereich 5G
An
Startups interessiert. Da macht haben wir Sinn, ne? Ein riesiges Programm, wo wir eben Startups aufrufen, was könnt ihr im Bereich 5G anbieten? Und ich meine, wir können natürlich auch eine ganze Menge dafür anbieten. Wir können die Technologie mit anbieten. Wir können ihnen überhaupt einen Zugang zu dieser Technologie ermöglichen. Das ist ja für viele wahnsinnig schwer. Ja, also wenn du ganz alleine unterwegs bist und du willst mit 5G-Technologie in Berührung kommen, klopf gerne an die ganzen Ericsson, Nokia und Telekoms dieser Welt. Also bis du da wirklich gehört wirst, dauert lange. Das heißt also, so ein Inkubatorprogramm ist schon spannend für die. Ja.
Mhm.
Das gleiche gilt übrigens auch bei Robotics.
Mhm.
Ja, also ich habe eine entsprechende Hardware, die ich also einem Startup relativ schnell zur Verfügung stellen kann, ohne dass das Startup sich diese Hardware kaufen muss.
Mhm.
Ja. Auf der anderen Seite ist halt in so einem Inkubatorprogramm eben auch der Vorteil, dass sie relativ schnell eben auch Kontakte zu den entsprechenden Einheiten bekommen, an die sie vielleicht sonst nicht gekommen wären so schnell.
Ja, ja.
Also das heißt also, es ist für uns nach wie vor eine spannende Geschichte. Und also sowohl Hubraum als auch Labs und Berlin, das ist schon nochmal anders als so ein klassisches R&D, was irgendwo auf einer grünen Wiese in Deutschland im Land gebaut wurde.
Im Headquarter.
Naja, das will ich jetzt nicht sagen, aber also wir haben schon hier Zugang auch bei den Startups natürlich, zu den Startups an sich, aber eben auch zu frischen Talenten, die halt eben auch Berlin attraktiv finden, wegen der Unis oder wegen der Startups, wo wir natürlich dann auch Leute für uns.
Ja, jetzt hast du das Wort Talente genannt.
Ja.
Davor schon öfters angedeutet, dass ihr einige Kooperationen mit Universitäten habt.
Ja.
Möchtest du da ein bisschen mehr drüber erzählen? Mit welchen Universitäten kooperiert ihr? Ja. Was sind deine Erfahrungen? Was gefällt dir besonders? Was fehlt dir vielleicht auch einfach an der Universitätslandschaft?
Also, von Anfang an ist das Modell der T-Labs bei der Telekom so gestaltet worden, dass wir eine Public-Private Partnership sind. Das bedeutet, dass wir von Anfang an eben nicht nur dieses R&D-Lab gegründet haben, sondern wir haben von Anfang an eben hier mit der TU Berlin eine Zusammenarbeit vereinbart und wir nennen uns auch An-Institut der TU. Mhm. Das bedeutet, dass wir mit 4 bis 5 Lehrstühlen sehr eng zusammenarbeiten. Das heißt also, wir
mit welchen Lehrstühlen ist
stiften
das?
Diese Lehrstühle. Also zum Beispiel ist das der genannte Jean-Pierre Seifert, der im Bereich Security unterwegs ist. Das ist der Axel Küpper, der auch in Berlin sich sehr stark im Bereich Netzwerk, Data Analytics, AI unterwegs befindet. Dann haben wir bis vor kurzem den Sebastian Möller gehabt, der so vor allen Dingen im Bereich Sprachverarbeitung, aber auch Design gearbeitet hat. Dann Gesche Joost von der UDK im Bereich hauptsächlich User Experience Design. Und Anja Feldmann ist noch eine ältere Kooperation. Die gibt es inzwischen nicht mehr hier in Berlin, sondern die hat jetzt neue Aufgaben. Aktuell weiß ich es jetzt nicht. Also das war vor allen Dingen im Bereich Internet damals, also Entwicklung des Internets, so vor 10 Jahren eine der großen, starken Kooperationen, von der wir sehr stark profitiert haben. Was wir uns davon versprechen, ist, dass wir eben ganz nah an der Forschung dran sind, durch den Lehrstuhl, durch die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die quasi mit uns in den Projekten arbeiten. Wir schreiben gemeinsam Paper, wir sind auch gemeinsam auf Konferenzen unterwegs und für die Lehrstühle ist der Vorteil, dass sie halt mit einem Industriepartner auch immer relativ schnell konkrete Themen erarbeiten können, die sie also nicht nur in der Theorie erarbeiten, sondern die sie dann auch in der Praxis ausprobieren können. Und das kann im Bereich Data Analytics AI zum Beispiel auch der Zugang zu Daten sein. Was halt für ein Data Scientist sowieso immer das A und O ist, ja, Zugang zu Daten zu bekommen.
Zu sauberen.
Oder das Säubern.
Teil deiner Aufgabe, das zu tun.
Ja, auch ein Riesenthema. Also saubere Daten, aber ein anderes Thema.
Genau. Ja. Was fehlt dir an der Universitätslandschaft? Du hast jetzt viel Positives erzählt. Genau. Was würdest du dir eigentlich wünschen? Was erwartest du vielleicht mehr von Universitäten? Ich meine, das sind jetzt vielleicht auch, du hast es gerade so unterschwellig betont, das ist gewissermaßen ja auch ein Sonderfall ist jetzt bei euch, dass ihr da so nah mit der Universität an einem Unternehmen seid und das auch so businessnah ist. Ja.
Ich würde da sogar was reinwerfen an der Stelle. Ich habe da so das Gefühl, also ich habe ja in Holland studiert, ich habe ja nicht in Deutschland studiert und ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie das in Deutschland abläuft, aber so wie ich das Gefühl habe, ich habe auch mal mit jemandem gesprochen, im Zuge einer wissenschaftlichen Arbeit, die dann geschrieben worden ist, dass die Zusammenarbeit mit deutschen Unis oder generell zwischen Unternehmen und Unis in Deutschland eigentlich noch viel zu wenig ist. Also es gibt zwar Kooperationen, also zum Beispiel, sagen wir mal, okay, unten im Süden, wo wir gewisse Automobilhersteller haben, dann gibt es das Karlsruhe Institut. Ja, natürlich gibt es da irgendwelche Corporations und natürlich ganz viele Graduates, die jetzt im Konzern dort arbeiten und dann da die Connection haben zu ihren Professoren oder wie auch immer, mal da promoviert haben. Aber trotzdem finde ich, das ist irgendwie zu wenig. Also wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Amerika oder auch wenn ich das zum Beispiel
mit Holland... Ich habe das auf beiden Seiten erlebt. Ich habe ja einen Großteil meiner Zeit in Deutschland verbracht im Studium, aber ich bin auch im Ausland in Südkorea gewesen. Und da sind zwei komplett unterschiedliche Welten. In Südkorea, da waren dann in dem einen Semester, wo ich da war, dann 3-4 Firmen proaktiv auf mehrere Kurse zugekommen. Ja. Und in Deutschland, in meinem gesamten Studium, habe ich das nicht einmal erlebt.
Ja. Und du hast Mathe studiert. Das ist, glaube ich, so das golden Thing, was man eigentlich machen kann.
Ja, das ist halt...
ich meine, ihr geht jetzt proaktiv drauf zu.
Ja, das ist schon auch meine Beobachtung. Ja? Also die Zusammenarbeit, die wir hier mit den Universitäten haben, ist auch nicht spielerisch leicht. Ja, und das hat so verschiedenste Ursachen. So eine Zusammenarbeit sollte schon auch über mehrere Jahre geplant sein. Das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, finanziert so einen Lehrstuhl, dann gehört zu einer Finanzierung auch dazu, dass man auch einen Doktoranden über 3 Jahre eine gewisse Sicherheit auch gibt. Ja. Und das ist verdammt schwer, das in einem Konzern abzubilden. Und zwar buchhalterisch. Ja, das heißt also, dass sich ein Unternehmen eben auf so eine lange Laufzeit von vornherein festlegt, ist nicht automatisch da. Da muss man sehr stark für argumentieren, vor allen Dingen mit den Controlling-Kollegen, ja, wie sich das eben auch in den Systemen abbilden lässt. Und insofern haben wir da auch unsere Herausforderungen und für die Professoren und auch für die Doktoranden und für die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die sich eben aus solchen Geldern auch finanzieren, ist so eine langfristige Verbindung einfach was total Logisches und Verständliches und das können wir nicht immer bieten. Das macht das, bin Daumenschrauben, ja, sind mir manchmal angelegt.
Da passen die.
Ja. Und da müssen wir dann halt gucken, dass wir bei den Finanzierungen vielleicht auch Förderprojekte finden, europäische Fördertöpfe, die längerfristig ausgelegt sind und dass wir darüber mit den Unis kooperieren oder dass wir bei uns im Konzern Innovationstöpfe finden, die über die Jahresscheiben hinausdenken oder über die Controlling-Zeiträume hinauslaufen. Also das ist schon eine Herausforderung, ja. Vielleicht haben wir in Deutschland zu viel Bürokratie. Ich weiß
nicht. Internationale Verbindung mit Universitäten?
Na, definitiv. Also
ist das da anders?
Die Controlling-Kollegen sitzen ja doch trotzdem alle in Deutschland. Das heißt klar. Also
von der Seite
also ist es nicht wir anders. Würden, also wir haben verschiedene Kooperationen. Wir haben also hier in Deutschland, wie gesagt, mit der TU Berlin, auch mit der UdK. Dann haben wir in Budapest einen Lehrstuhl Data Science, mit dem wir zusammenarbeiten. In Wien haben wir auch einen Data Science Lehrstuhl. Wir schauen gerade in Richtung Asien. Auch ja, Südkorea. Was kann man da an Kooperationen stiften? Da haben wir auch so ein, zwei gerade im Auge.
Und so aus persönlichem Interesse, wen habt ihr da im Moment im Auge?
Nee, das kann ich leider nicht sagen. Ach, schade. Und dann eben unsere langjährige Kooperation mit Israel, mit der Ben-Gurion-Universität, wo also tatsächlich auch der eine Professor im Prinzip ein Angestellter der T-Labs ist. Ja, und auch Mitarbeiter, also wissenschaftliche Mitarbeiter, auch Angestellte sind bei den T-Labs. Da haben wir noch ein kleines bisschen anderes Modell gefunden. Diese Kooperation ist für uns auch essentiell, weil wir da also im Bereich Cyber Security sehr viel Austausch haben, sehr gute Projekte, auch gerade jetzt in meinem Team vorantreiben, die dahin gehen, dass wir sagen, wir möchten im Netzwerkverkehr Muster erkennen, wenn eine Cyberattacke sich ankündigt, damit man schneller reagieren kann und sie überhaupt schon abwehren kann, bevor sie überhaupt eingetroffen ist auf dem Gerät, auf der Hardware.
Ich würde dir gerne eine Frage stellen, die ich letztens auch einem, übrigens in unserer ersten Folge, da dran ist, war der Axel Springer, der ist Head of AI und der, ich habe ihn auch damals gefragt, was so seine Meinung zum Status quo bezüglich AI, Machine Learning, you name it, in Deutschland ist. Also du bist ja in Berlin, der perfekte Standort eigentlich, oder der Standort, um sich auszutauschen innerhalb Deutschlands. Kommst wahrscheinlich auch viel rum. Was ist deine Meinung? Also was ist Status quo? Also wie sieht's wirklich aus? Vor allen Dingen, sagen wir mal,
du in deutschen Konzernen. Du kennst auch den Vergleich aus Israel zum Beispiel.
Ja, genau.
Also grundsätzlich ist meine Beobachtung, dass wir uns in Deutschland zunächst einmal mit den Gefahren beschäftigen und mit ethischen Grundsätzen als mit den Chancen und Möglichkeiten, was ich ein kleines bisschen bedauere. Ich sehe die Notwendigkeit und ich finde das auch richtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Also als Beispiel haben wir als Deutsche Telekom schon vor einem Jahr, also im Mai 2018, unsere AI-Guidelines publiziert, wo wir festgelegt haben, wir als Deutsche Telekom verschreiben uns verschiedenen Regeln, wenn wir uns mit AI beschäftigen. Ja? Damit waren wir sogar schneller als Google weltweit. Das ist, also es war zwar nur 3 Wochen, glaube ich, aber wir waren da relativ weit vorn und haben also identifiziert, dass so etwas nötig ist. Inzwischen haben viele, viele Konzerne nachgezogen und haben also auch in unterschiedlichster Art und Weise also niedergeschrieben, wenn sie sich mit AI beschäftigen, wonach sie handeln. Ja, ob das jetzt Security ist oder Datenschutz oder Privacy by Design, also lauter so Stichwörter. Und da waren wir ganz weit vorn. Wenn man sich aber anguckt, was links und rechts von Europa passiert, und damit meine ich also Amerika und Asien, dann sieht man, dass da technologisch schon wahnsinnig viel passiert. Also ich will jetzt gar nicht so sehr über das Scoring-System in Asien, also in China, urteilen. Fakt ist, dass das läuft. Also das ist einfach da. Und Gesichtserkennung ist für chinesische Menschen erstmal nicht mit Angst verbunden. Wenn man in Deutschland über Gesichtserkennung spricht, dann kriegt man erstmal besorgte Gesichter entgegen. Und ich meine, witzigerweise, jeder benutzt aber die Gesichtserkennung in seinem Handy und macht sich da keine Gedanken drum. Also wenn es darum geht, also einen Komfort zu nutzen und mein Handy zu entsperren, also nicht alle. Es gibt einige, die haben das absichtlich ausgeschaltet, aber die Mehrheit in Deutschland nutzt, egal ob ein Android-Telefon oder ein Apple-Telefon, eine Gesichtserkennung, weil es halt einfach ist. Aber wenn es darum geht, in Berlin auf einem Bahnhof in Südkreuz zum Beispiel Terroristen zu erkennen und da eine Gesichtserkennung zu installieren, dann gibt's einen riesigen Aufschrei. Und ich frage mich immer, ey, Verkehrskameras gibt's seit 20 Jahren, die auch nichts anderes machen, als Autos und Nummernschilder zu erkennen und natürlich dafür zu sorgen, dass eine gewisse Sicherheit existiert. Und Kameras in Supermärkten oder in großen Einkaufszentren, auch das ist nichts Neues.
Stimmt.
Und trotzdem fangen jetzt aber die Diskussionen dazu an. Und da frage ich mich immer, das ist für mich scheinheilig. Und das ist für mich, da versuche ich dann auch immer, also jedes Mal, wenn ich also die Chance habe, da eine Diskussion zu führen, dann sage ich, Leute, wenn ihr jetzt aber über künstliche Intelligenz euch Sorgen macht, dann erklärt mir doch mal bitte, warum ihr WhatsApp auf dem Handy habt. Ja? Weil das widerspricht dem Ganzen total. Also Doppelmoral, das ist definitiv so. Also ja, auch schon vor 5 Jahren, als wir uns mit der Freigabe von persönlichen Daten beschäftigt haben, haben wir festgestellt, es gibt diese Doppelmoral. Ja, also weil eine Deutsche Telekom hat sehr starke Auflagen. Wenn wir also mit personenbezogenen Daten arbeiten, dann ist eine Datenschutzgrundverordnung für uns quasi ein Kinderspiel. Wir haben noch viel stärkere Auflagen, die wir uns auch selber auferlegt haben, aus verschiedensten historischen Gründen, aber auch, weil wir sagen, hey, wir gehen mit den Daten verantwortungsvoll um. Wenn man aber mit den Menschen spricht und beobachtet, wie leichtfertig Menschen ja ihre Daten aber in anderen Situationen hergeben, ohne sich über den Wert klar zu werden, ist das schon seltsam. Ja? Also wenn eine Deutsche Telekom so etwas machen würde wie ein Facebook oder ein WhatsApp jeden Tag tun, würde man uns verteufeln und irgendwie, also wirklich, ich weiß nicht, wie viele Anklagen wir bekämen, wenn wir mit den Daten so umgehen würden, wie andere Unternehmer oder Global Player das auch tun. Ja. Mhm. Und das aber auch ganz offensichtlich tun, wenn man denn mal die Datenschutzbestimmungen genauer studieren würde. Aber das machen leider die Leute nicht. Aber gut. Also insofern denke ich, ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, über Ethik und auch über Regulierung. Aber das muss im Gleichklang passieren. Das heißt, man muss der Forschung und auch den Technologien den gleichen Weg ebnen und das tatsächlich auch staatlich noch stärker unterstützen. Und ich sehe aber auch die Unternehmen in der Pflicht, noch stärker in diese neue Technologie zu investieren. Das tun wir auch als Deutsche Telekom noch zu wenig.
Hast du Beispiele in Deutschland, wo du jetzt, oder wenn ich dich jetzt fragen würde, okay, hast du Paradebeispiel oder positive Beispiele von einem deutschen Unternehmen, die, sagen wir mal, wirklich irgendwie in dem Bereich im General AI, sagen wir mal, entweder gute Produkte oder Services oder wie auch immer oder generell positive Schritte gehen?
Ja. Also da gibt es wirklich viele Beispiele.
Okay.
Ja? Also ihr habt selber gesagt, ihr arbeitet bei einem Hidden Champion. Ich glaube, es gibt auch im Bereich AI in Deutschland viele Hidden Champions, die einfach noch nicht hervorgetreten sind.
Mhm.
Bei größeren Unternehmen fallen mir spontan eine Siemens ein und aber auch Bosch,
okay,
die sich also mit den Themen sehr offen und sehr wie sagt man, progressiv mit beschäftigen und das also auch im täglichen Leben schon, im täglichen Arbeitsleben nutzen und auch erforschen und vorantreiben.
Mhm.
Also das sind für mich so klassische deutsche Unternehmen, die da schon sehr gut unterwegs sind. Also die Deutsche Telekom ist auch schon sehr gut unterwegs. Wir hatten ja am Anfang auch versucht, auch rauszufinden, was unterscheidet Labs von den anderen Bereichen im Konzern, die sich mit AI beschäftigen. Zum Beispiel das ganze Thema Chatbot ist für mich schon totaler Massenmarkt. Also das ist für uns raus aus unserem Fokus, weil wir sagen, nutzen wir, ist komplett im Konzern im Einsatz. Die Kompetenz ist in allen Bereichen schon vorhanden. Da sind wir als Labs nicht mehr gefordert. Das ist also für uns schon durch.
Hm.
Also wir gucken schon wirklich wieder nach den neueren Sachen.
Ja. Ja, spannend, wo du jetzt gerade Siemens ansprichst. Wir hatten tatsächlich vom Siemens AI Lab, also Siemens hier macht ein AI Lab in München.
Uli Weidinger.
Richtig.
Ja, genau.
Kennst du den?
Ja, klar.
bei dem waren wir. Das ist okay, auch sehr, sehr netter Mensch. Und er meinte, sehr spannende Folge. Und er, ich finde, eine Aussage, die mir hängen geblieben ist. Ich hatte ihn gefragt, da ging es darum, okay, was ist denn seine Meinung dazu, wie Europa dasteht im Vergleich zum Beispiel zu Amerika oder zu China im Bereich, sagen wir mal, AI oder generell was die neuen digitalen Technologien angehen. Und da meinte er so, er hatte eine relativ positive Meinung eigentlich dazu. Nur und der Satz, der mir hängen geblieben ist von ihm, war, Deutschland hat ein Marketingproblem oder deutsche Konzerne haben ein Marketingproblem. Also das vor allen Dingen, weil das Ding ist ja, was uns zum Beispiel aufgefallen ist, auch so in Deutschland passiert so ein bisschen so auch so in den Medien und alles auf dieser Ebene, auf dieser Wirtschaftsebene oder in dieser Digitalsparte, in der wir jetzt alle unterwegs sind, passiert immer so ein Deutschland-Bashing oder so ein Europa-Bashing, dass immer alle sagen so, ja, Europa und dann alle Trends verpasst und dann nennt man immer direkt so, ja, in Shanghai, da leben Roboter schon und keine Ahnung, fahren Roboter-Taxis oder was weiß ich und dann nennt man Israel und Amerika und was auch immer alles. Und das Ding ist aber, ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir wirklich, also die alle haben diese B2C-Companies im Kopf, ne? Also alle haben die Facebook und wie viele PowerPoint-Präsentationen schon mit Amazon als Disruptor oder so gemacht worden sind, das will man wirklich gar nicht wissen. Wahrscheinlich in jedem Konzern. Und man hat immer nur diese B2C-Brands, aber das Ding ist ja, also worüber Deutschland sich eigentlich Gedanken machen muss oder wo ja eigentlich die eigentliche Power drin steht, ist ja B2B.
Tatsächlich ist es so, dass das Image von Artificial Intelligence und auch von Machine Learning und auch von Data Science einfach sehr schlecht ist in Deutschland.
Okay.
Also
wie machst du das aus?
Na, dass du halt immer wieder dich rechtfertigen musst, dass du in dem Bereich an das Positive denkst, an die Möglichkeiten und nicht an die Gefahren.
Okay.
Ja. Also wir hatten ja das Thema Daten.
Ja.
Und wenn du tolle Sachen machen willst, ist es halt super, wenn du eben große Datenbestände hast und wenn du die Daten auch allen zur Verfügung stellst, ne?
Ja.
Und aber es ist eben so, also wenn ich jetzt komplett von der Deutschen Telekom spreche, dann haben wir eben auch vor einigen Jahren einen Datenskandal gehabt, der uns richtig wehgetan hat. Und wenn ich also über Projekte oder über Erfolge im Bereich Data Analytics oder auch Machine Learning sprechen möchte, dann habe ich immer im Hinterkopf, oh Gott, ich darf dem Image der Deutschen Telekom dabei nicht schaden. Das heißt also, ich muss dann auch immer wieder nochmal vergewissern, also wenn wir mit Daten arbeiten, haben wir sie natürlich quellennah anonymisiert oder wir haben dafür gesorgt, dass sie den Datenschutzrichtlinien entspricht. Und das macht die Sache auch nicht wirklich attraktiv, weil du halt immer erstmal so versuchst, diese Sicherheit zu geben. Ja. Und in den Panels oder auch auf den Vorträgen kommt eben genau die Diskussion mit der Gesichtserkennung und Auweia und so. Das ist halt so ein typisches, ich will gar nicht sagen deutsches Dilemma, sondern eher so eine europäische Geschichte, weil wir eben auch diese Datenschutzgrundverordnung nach vorne getragen haben. Aber dass zum Beispiel bei Maschinendaten die Datenschutzgrundverordnung überhaupt keine Relevanz hat, das wird so selten diskutiert. Ja, und ich glaube schon, dass wir echt viele gute Firmen haben, die da wahnsinnig tolle Projekte am Laufen haben. Aber du musst natürlich, wenn du über Marketing nachdenkst, auch gucken, das müssen ja die Leute auch konsumieren wollen. Und das heißt, du musst es dann auch so rüberbringen, dass es bei den Leuten ankommt, ohne dass sofort erstmal so, oh mein Gott, ja. Und du siehst ja die Diskussion, wie sie in Deutschland in den Medien geführt werden. So ein Südkreuz wird hier erstmal zerhackt. Ja, da machen sich erstmal die Leute Gedanken drum. Oder es geht darum, dass Menschen verfolgt werden. Oder also wenn man mal so in den sozialen Medien eben die Diskussion sich anschaut, also gestern beispielsweise, ich habe auf LinkedIn gelesen, da hatte jemand 30 Links zusammengestellt, wo Machine Learning im Medizinbereich super gut unterwegs ist. Also wo das also tolle Erfolge sind. Ich nehme immer so als Beispiel, also ich habe zwei Beispiele parat. Facebook hat zusammen mit einer New Yorker Universität daran gearbeitet, das MRT 10-mal schneller zu machen. Und wenn man selber schon mal im MRT war, weiß man, dauert irgendwie eine Stunde. Ja, ist halt, liegst du eine Stunde in so einer Röhre drin, wenn die das 10-mal schneller machen, 6 Minuten, super. Ja? Also das heißt, Facebook nimmt sich Ressourcen und Zeit, um mit einer New Yorker Universität aus der Medizin daran zu arbeiten, dass was hat denn Facebook davon erstmal? Also fragt man sich ja, ist ja ziemlich weit voneinander entfernt. Fakt ist aber auch, dass sie dadurch natürlich eine Machine Learning Expertise aufbauen.
Klar.
Und Publicity.
Ja, sicherlich auch, aber ich glaube tatsächlich, dass es erstmal darum geht, tatsächlich diese Expertise zu haben und diese dann eben anderweitig anzuwenden. So, und es ist sehr schlau, aber auch aufgesetzt, weil sowas hört man gerne. Ja? Genauso wie in Asien gibt es asiatische Wissenschaftler, die Vorhersagen getroffen haben bei Koma-Patienten. Mit Machine Learning, werden die aufwachen oder nicht. Und die künstliche Intelligenz war genauer als die Ärzte.
Ja? Heftig.
Aber es ist natürlich großartig. Was sind denn das für Möglichkeiten, die man sofort erkennt? Ja, du sagst ja, es ist ja nicht so, dass die Maschine am Ende entscheidet, sondern die Maschine hilft dem Arzt, diese Entscheidung zu fällen, schalte ich die Maschine ab oder lasse ich sie noch an?
Ja.
Und bisher ist es ja so, dass also ein Mediziner das aufgrund seiner Erfahrungen und seinem Austausch in seinem Medizinernetzwerk gemacht hat, aber das ist doch sehr begrenzt. Und wenn du jetzt also noch tausendfach oder millionenfache Daten mit einfließen lässt in diese Entscheidung, ist sie doch viel fundierter. Und wie gesagt, du musst ja nicht, die Entscheidung liegt ja am Ende doch beim Menschen, aber das ist natürlich auch eine großartige Geschichte. Und da hat der Uli recht, wenn er sagt, dass wir in Deutschland da ein Marketingproblem haben, weil ich glaube, wir könnten solche Beispiele auch zuhauf bringen, aber wir müssen natürlich auch eine Medienlandschaft haben, die dann auch auf den Zug aufspringen und darüber auch erzählen.
Mhm.
Ja, und nicht immer nur, wenn es nur in Richtung Medizin geht oder Good Cases, sondern dass man eben da an der Stelle eben auch die Industriemöglichkeiten und Chancen aufnimmt. Also das wäre schon, ich glaube, wir haben wirklich super gute Talente und ich sag mal, das DFKI gibt es schon so lange und auch das KIT und so. Ich glaube, wir haben wirklich auch gute Historie in dem Bereich.
Ja, die Frage am Ende des Tages ist ja die Frage, okay, wie kriegt man dann im Endeffekt die PS auf die Straße? Ne? Also wenn ich zum Beispiel, wir sitzen jetzt hier in Berlin in einem fancy Gebäude, in einem fancy Meetingraum und oder wenn wir als wir bei Uli waren, saßen wir auch in so einem schönen Coworking Space.
Sehr modern.
Ja, wie hieß das nochmal? Space, MySpace? Nee, nicht MySpace. Open Space oder so.
Ich wollte gerade sagen, die Namen sind alle mal sehr.
Ja,
nett.
Irgendwas mit Space auf
Digital
jeden Fall.
Open Space. Also, so heißt es dann auch bei uns.
Ja, auf jeden Fall irgendwas Buntes. Genau, also es war auf jeden Fall auch eine sehr nice Location irgendwo in München. Unten gab es einen schönen Starbucks und alles. Aber ich sag mal so, wenn wir uns jetzt mal Deutschland anschauen, ne, also was macht unsere Wirtschaft aus? Ne? Also was ist unsere Wirtschaft? Unsere Gesellschaft, unsere wirtschaftlich wird gerade von diesen Firmen gehalten, die wir per se nicht kennen, wo man halt wo man die Brand nicht kennt, diese Hidden Champions im Endeffekt, ne, die selber sehr unique Problems haben, die jetzt so ein Konzern zum Beispiel nicht hat, also zum Beispiel Generationswechsel oder wie auch immer. Und wenn du und diese Firmen haben natürlich ein sehr sehr krasses Expertise Knowledge in bestimmten Bereichen, ne, die sie halt über wirklich Jahrzehnte aufgebaut haben, ne, oder keine Ahnung, manche über Jahrhunderte, wer weiß. Und es ist aber trotzdem Fakt, dass du heutzutage, wenn das Headquarter im Nirgendwo ist, so du kriegst die Leute dort nicht hin.
Nee.
Und wir haben, also, ich weiß nicht, was vielleicht willst du dazu nochmal eine Meinung abgeben, was das Thema Talent angeht oder sagen wir mal eine Gap im Talent. Dass wir wirklich nicht genug Leute haben mit dem richtigen Know-how im Technical-Bereich zum Beispiel oder generell, was das Thema, die ganzen STEM-Fächer angeht. Mhm. Du kriegst halt die Leute nicht ins Nirgendwo.
MINT
also,
heißen die doch in Deutsch.
MINT, ja. STEM, sorry.
Deutsche.
Ja, sorry, an die deutschsprachigen MINT. Genau, also das ist halt, es ist so, du wirst niemanden in nach Buxtehude bekommen. Also das funktioniert nicht.
Schön, dass du auch immer Buxtehude nimmst. Also ich nehme auch immer Buxtehude als Beispiel. definitiv. Also das ist ja auch der Grund, weshalb die Labs in Berlin sind.
Ja.
Ja, weil man in Berlin tatsächlich an tolle Firmen rankommt. Und machen wir uns nichts vor, Digitalisierung hin oder her, der persönliche Kontakt ist doch immer noch mal was anderes.
Klar.
Ja. Und ich erlebe das also auch, wenn ich also Projekte per Telefonkonferenz oder Videokonferenz vorstelle, ist das nochmal was anderes, als wenn ich nach Bonn fahre und dort vor Ort bin und dann auch noch danach einen Kaffee mit denen trinken kann. Ne? Mm, ja. Also insofern ist ein persönlicher Kontakt auch nicht zu unterschätzen. Und auch ein persönlicher Kontakt hier in Berlin und Netzwerke spielt eine große Rolle. Wir veranstalten übrigens viele Events hier in Berlin. Hackathon, ja, Digital Wanderlust. Übrigens, der Uli wird bei unserem Labs Open, wo wir unsere Türen öffnen, für Innen und Außen auch vorbeikommen und eine Keynote halten.
An dieser Stelle, wird schon mehrmals Uli erwähnt, Grüße an Uli.
Dann, das heißt also, wir versuchen schon auch die Talente mit solchen Events anzuziehen, aber auch mit natürlich bunten Spaces und so weiter. Aber, was man auch nicht unterschätzen darf, es gibt viele junge Menschen, die auch diese Sicherheit eines Großkonzerns schon zu schätzen wissen oder auch die Möglichkeiten in so einem Großkonzern. Und also natürlich, ich habe auch schon in Startups gearbeitet. Ich weiß, was das ist und es ist eine tolle Schule und das möchte ich auch nicht missen. Aber es hat auch definitiv einen Vorteil, in so einem Konzern wie einer Deutschen Telekom zu arbeiten. Also die ich heute auch nicht mehr missen möchte. Also Vorteile, die von denen ich schon sehr stark profitiere. Und das sind eben auch Möglichkeiten, sich im Job zu entwickeln zum Beispiel. Also die Karriere, die ich jetzt hingelegt habe, ist meines Erachtens nach nur in einem Konzern wie einer Deutschen Telekom möglich. Insofern bin ich da auch sehr dankbar. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass man natürlich auch in so einem großen Unternehmen wahnsinnig viele Menschen kennenlernen kann und da auch Kontakte entstehen, die dann auch über das Berufsleben hinausgehen und die dann also auch, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal den Konzern verlässt oder so, dass die dann auch bestehen bleiben. Und das ist schon bei einem Startup hast du halt immer auch die Gefahr, dass das nicht lange bestehen bleibt. Ja. Mhm. Und dann, also es ist eine gute Schule, wenn man in Richtung Sicherheit schaut, wenn einem das, wenn das wichtig ist für einen, dann hat ein Großkonzern, der so ein Lab-Umfeld anbietet, also der versucht so die Vorteile von beidem zu verknüpfen, das ist schon auch echt eine nette Arbeitsumgebung. Ja. Okay. Und insofern dann auch noch in der Kombination mit einer Wissenschaft, weil die Wissenschaftler sind auch nochmal eine Welt für sich. Aber das ist eine Herausforderung, aber also eine Herausforderung, die einen auch anspornt, auch tatsächlich da mitzuhalten und am Ball zu bleiben. Ja, also das heißt, die Wissenschaft bewegt eigentlich bei uns, bei den Labs, viele Kollegen, sich ständig auch weiterzubilden. Das ist essentiell, gerade auch wenn es um digitale Transformation geht, ne, und immer am Ball zu bleiben. Also das heißt, die Wissenschaft fordert uns heraus. Die Startups, die bringen uns Agilität, Geschwindigkeit und sagen wir mal die Durchsetzungskraft, eben auch kleine Sachen schnell zu entwickeln und die auf die Straße zu bringen und auszuprobieren. Das ist etwas, was wir auch als Konzern gut gebrauchen können. Und dann halt aber eben auch so eine Sicherheit eines Großkonzerns mit bestimmten Regularien gehören auch dazu. Mhm. Also nochmal, die Chancen, die wir als Europa haben, im Bereich AI nach vorne zu kommen, die sind definitiv da. Und ich würde nicht sagen, dass wir den Zug verpasst haben. Denn wenn ich mir angucke, dass so eine Datenschutzgrundverordnung jetzt in Kalifornien verwendet wird und umgesetzt wird, dann haben wir da was Positives geschaffen. Und wenn wir dafür sorgen, dass in Amerika sich die Menschen auch Gedanken um ihre Daten machen, dann haben wir was Gutes erreicht. Dann sind wir quasi der Part, der mitziehen muss. Also wenn die Technologien dabei rechts und links so schnell fortfahren, dann haben wir schon die Möglichkeit zu sagen, hey, wir müssen aber auch so eine regularische Grundlage mitziehen und können aber trotzdem eben auch die Technologien nicht dabei außer Acht lassen, sondern eben tatsächlich auch fördern. Und ich glaube, das ist angekommen bei uns auch in der Politik. Ja, also es gibt ziemlich viele Förderprogramme, die jetzt in AI investieren wollen, die auch die Unternehmen dazu animieren möchten, da noch stärker zu investieren, das zu unterstützen. Und das ist nötig. Und ich bin froh darüber, dass das immerhin jetzt schon mal so weit ist.
Wenn du sagst, der Zug ist noch nicht abgefahren, gibt es denn trotzdem so ja, Dinge, wo du sagst, die müssen eigentlich angegangen werden oder die müssen passieren, damit wir in Europa wirklich, also dass wir halt auch wirklich
sehr jetzt aktuelle Handlungsfelder
auch in Zukunft mitspielen oder auch irgendwie relevanter Player sind?
Absolut. Und zwar kümmere ich mich auch mit vielen anderen Kollegen sehr stark um Weiterbildung. Also nicht nur Weiterbildung von Kollegen, sondern junge Leute. Also und damit fangen wir in der Schule an.
Wie macht ihr das?
Zum Beispiel, indem wir gerade dieses Jahr eine Eventreihe in den Telekom-Gebäuden aufgesetzt haben, die nannte sich IT at School. Mhm. In Berlin, Darmstadt und Bonn haben wir 1500 Kinder jeweils eingeladen und haben unsere Türen für diese neuen Technologien geöffnet. Und damit meine ich, dass wir an dem Tag all unsere Robotik mitgebracht haben, die wir haben, den Kindern die Möglichkeit gegeben haben, damit zu programmieren, damit zu hantieren, es auszuprobieren, ihre Mobilfunktelefone direkt auch mit den Robotern zu verbinden, zu verknüpfen, die zu steuern, herauszufinden, hey, wie cool ist das denn? Ich muss es mir nicht gleich kaufen, aber ich kann sehen, was gefällt mir, was möchte ich zu Hause mit nutzen. Indem wir Weiterbildung, also an dem Tag Präsentationen, was ist künstliche Intelligenz, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Lehrer und für die Eltern. Das heißt also, wir tun sehr viel dafür, dass wir Aufklärungsarbeit leisten, weil es reicht nicht, sagen wir mal, als Konzern mit unseren Kunden umzugehen, sondern wir müssen auch gucken, also dieses Thema Education das können wir nicht nur den Lehrern überlassen. Ja, wir müssen quasi gucken, wie können wir die Politik als Konzern unterstützen, wie können wir auch Verbände wie eine Bitkom unterstützen, wie können wir Schulen unterstützen. Es gibt zum Beispiel auch den Calliope, den Programmierbausatz, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist eine super gute Möglichkeit und da haben wir ein Programm aufgesetzt, wo wir unsere Mitarbeiter den Calliope zur Verfügung stellen und sagen, hier, eigne dir das an und du bist Multiplikator und du kannst in die Schulen gehen. Es gibt viele Eltern, die sehen, dass da noch Lücken sind und die füllen diese Lücken auf, indem sie zum Beispiel AGs in den Schulen anbieten, wo sie dann auch Bausätze, also nicht nur ein Calliope mitbringen, sondern tatsächlich gesamte Klassensätze und dann mit den Kindern sich an die Programmierung rantasten. Und das heißt also, unsere eigenen Mitarbeiter wären Multiplikatoren. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir als Konzern nachhaltig unterstützen können. Und das eben nicht nur bei den Eltern, sondern eben tatsächlich so ein bisschen weiter vorausdenken. Und dann würde ich mir schon auch wünschen, dass wir in Deutschland an dem Thema Data Science, Artificial Intelligence als Studiengang arbeiten und von mir aus auch als Ausbildungsberuf. Ja, dass man eine IHK.
Darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe letztens darüber nachgedacht, vor allen Dingen so, jetzt okay, kein Data Scientist, wo du schon relativ starkes Wissen oder ein starkes Fundament im mathematischen oder statistischen oder Stochastik, wie auch immer, haben musst. Aber so das Thema als Data Analyst zu arbeiten, wo man jetzt eigentlich schon sehr viele braucht, also vor allen Dingen. Deswegen, wenn du mal überlegst, okay, wer hat eigentlich alles Daten? Ne? Also jedes Unternehmen hat Daten. Und wenn du selbst, und keine Ahnung, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Kinder rutschen, Sandkästen online verkaufst oder so, ich weiß es nicht. Also es ist ja ganz egal, aber du kannst ja, warum kann man nicht wirklich Datenanalyst, also dass man, keine Ahnung, mit Hilfe von diesen Self-Service-Analytics-Tool zum Beispiel, die muss ja auch einen Haufen alles geben. Ich
meine, der klassische Fachinformatiker lernt
ja
auch
Programmieren. Ja, genau, es gibt ja auch, ist ja auch Fachinformatik
aus. Warum können meist sogar besser programmieren als der Informatikstudent nach seinem Studium.
Warum gibt es keine Ausbildung zum Data-Analysten? Ja. Warum denn nicht? Also das ist ja etwas, das ist ja ein Beruf. Absolut. Den brauchst du jetzt einfach, egal wo, egal welches Unternehmen.
Also ich glaube, ich würde behaupten, ich bin mal ein sehr positiv denkender Mensch, dass so Gedanken bereits auch schon existieren. Aber wir müssen halt schneller werden mit solchen Angeboten und nicht immer erst 1000 bürokratische Hürden abwarten, sondern halt, also wir müssen irgendwie gucken, dass wir da in Deutschland wirklich auch eine Vorreiterrolle nehmen, weil wir haben, also die Deutschland ist ein klassisches Industrieland. Und Industrie muss man nicht nur studieren, sondern Industrie kann man auch in Ausbildungsberuf machen. Wenn es einen Industriemechaniker gibt, dann kann es von mir aus auch einen Industrieanalyst geben.
Ja, das
muss ja nicht immer gleich,
weißt du, Data. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Sondern, also ich finde, wir sollten da mit den Unternehmen gemeinsam und mit solchen Institutionen wie einer IHK oder auch Bitkom, Branchenverband für IT, an solchen Themen stärker arbeiten. Und unsere Politik auch dahin.
Vielleicht, also wenn an dieser Stelle vielleicht irgendjemand von der IHK gerade zuhört, dann irgendwann, einmal hier der Appell, also meldet euch mal oder so.
Ja, weil das Studium klingt immer gleich schon so schwierig, ne? Mhm. Aber ich finde, wir sollten auch das Thema Ausbildung, also das ist auch klassisches Handwerk. Also das kann man auch runterbrechen auf den Data Science Artificial Intelligence Bereich.
Du hast eben du hast eben auch Politik kurz erwähnt. Gibt's da für dich, also persönliche Meinung, gibt's da Dinge, die du dir wünschst, bei uns
in Rahmenbedingungen
in Deutschland, wo du sagst, okay, da machen wir einfach noch nicht genug. Also zum Beispiel ein Gedanke, der auch immer, also den ja viele vertreten, ist, okay, wir brauchen eigentlich ein Digitalmist. Ministerium, ne? Also wir haben jetzt Doro, aber also es ist halt noch irgendwie nicht genug Initiative da, beziehungsweise.
Also ich würde mir tatsächlich was anderes wünschen.
Ganz, okay.
Weil ich finde das echt schwierig. Ich beobachte das und sehe schwierige Geschichte, weil, also wenn ich mit einer Technologie mich beschäftige, dann nehmen wir wieder Artificial Intelligence, ja, Grundlage für so vieles. Mhm. Wenn wir in der Telekom versuchen, da Geschäftsfelder zu schneiden, kann man ganz schlecht ein Geschäftsfeld AI schneiden. Ja, das ist, das ist nicht so wie Marketing. Irgendwie Marketing ist so ein schöner, in sich abgeschlossener Bereich. Weiß man, was man zu studieren hat, das ist irgendwie Controlling, weiß man auch irgendwie. Wenn es um 5G geht, weiß man auch, ist auch ein in sich abgeschlossenes Feld, aber bei AI, das ist so, genauso wie Data Science, das ist alles so breit und so komplex. Und bei der Digitalisierung ist genau das Gleiche. Ja, hast du einen Landwirtschaftsminister, ist ganz klar Landwirtschaft. Ja, was Digitalisierung, das wird irgendwann ja auch wieder in allen Bereichen sein. Da kommen sich so viele Ministerien dann ins Gehege und dann weiß ich jetzt schon, weißt du, das ist dann so ein Grabenkämpfe, alles vorprogrammiert irgendwie. Ich würde
also sollten alle Minister einfach digitaler sein?
Ja, genau das ist es. Ja. Also das würde ich mir wünschen, dass vielleicht auch mehr jüngere Leute in die Politik kommen, dass wir mehr Chancen tut mir leid, also auch als Frau bin ich natürlich sehr geprägt durch alte weiße Männer, die irgendwie Firmen leiten. Da geht's also Diversity auch in der Politik, und zwar nicht in Bezug nur auf Frauen, sondern Diversity, jung, alt, Nationalitäten, Hintergründe, Religion, was weiß ich. Also das ist, glaube ich, eher die Magie dahinter, dass du es schaffst, in so einem Ministerium eine Diversity zu schaffen. Ich finde, Kanada ist immer ein sehr schönes Beispiel.
Das, daran muss ich gerade auch denken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ansprechen soll, aber in Kanada, die Ministerien sind wirklich stark und wirklich großartig besetzt.
Glaube ich auch.
Okay, dann müsst ihr jetzt einmal kurz drauf eingehen, weil A, kann ich mir vorstellen, dass viele Zuhörer das gerade nicht wissen, was ihr da meint, und B, würdet ihr mich damit auch ausschlauen. Also.
Na, wenn man Justin Trudeau sich mal anschaut, wenn der seine Minister vorstellt und du siehst ein Foto, dann hast du das Gefühl, da ist dann der Querschnitt der Bevölkerung dargestellt.
Gut, aber das ist halt Kanada. Ne? Also so präsentiert sich Kanada. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal in Kanada?
Die haben aber auch ganz stark, also die Ministerien werden aber auch wirklich stark nach Kompetenzen besetzt.
Genau, in der das Stelle. Ich als nächstes
also es sind immer Leute, die wirklich in diesem Bereich auch sehr viel Erfahrung mitbringen und aus diesem Bereich auch kommen.
Ein Wirtschaftsminister kommt aus der Wirtschaft.
Okay. Ja, ein Landwirtschaftsminister hat Landwirtschaft betrieben, on scale, hat sich damit auseinandergesetzt und dadurch kommt auch dieser Querschnitt der Gesellschaft zustande, weil der Querschnitt der Gesellschaft beschäftigt sich ja mit diesen Themen im Querschnitt und dadurch entsteht auch im Ministerium dieser Querschnitt. Weil die Leute wirklich aus den Bereichen kommen. Dann bist du nicht plötzlich Verteidigungsminister. Sondern du hast dann davor auch was im Militär getan.
Ja. Okay.
Das finde ich eigentlich ein sehr
spannender Gedanke, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, auf die Art und Weise. Das kommt davon, wenn man so biased ist, wenn wir alle dieselbe Meinung haben, dann ist okay, dann denkt man nie anders, aber sehr spannend.
Ich habe gerade, Urlaub kann man es nicht nennen, aber ich habe gerade 3 Wochen in Thüringen verbracht.
Okay.
Und da gab es ganz schwer Netz. Also war es halt wirklich auf dem Land, also ganz irgendwie oben auf dem Berg. So, und dann, also was ich daran wichtig fand, ist, dass ich wieder auf den Boden der Tatsachen geholt werde. Und man sich dessen bewusst wird, dass man tatsächlich immer auch in diesen Filterblasen lebt. Und wenn man da immer drin bleibt, das ist ganz schlecht. Das heißt also, wichtig ist halt auch, dass man in dem Bereich, also gerade auch bei Artificial Intelligence, ganz viel guckt, was passiert überall woanders. Und versucht, die Trends zu entdecken und die für sich auch reinzuholen. Und dann aber eben auch schaut, dass man nicht irgendwelche Leute abhängt und dass man nicht am Kunden vorbei arbeitet, weil ich finde, das ist auch ganz doll wichtig. Also AI ist ja echt so ein Buzzword, ja, und das irgendwie jede Konferenz beschäftigt sich gerade mit AI und da irgendwie einer, der schon mal nur ein bisschen was von gehört hat, erzählt dann plötzlich darüber. Und man muss aber auch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also du kannst auch nicht jedes Problem mit Machine Learning lösen. Manchmal reicht ein kleiner statistischer Ansatz auch.
Klassischer Mathematiker. Ich habe mich als Mathematiker wundere ich mich da manchmal sehr, weil es gibt ja auch in Unternehmen niemanden, der sagt, ich habe jetzt das Thema Mathematik geclaimed. Ja. Aber es gibt in vielen Unternehmen die Leute, die sagen, ich habe jetzt AI geclaimed.
Genau,
aber in beiden Fällen sind es ja einfach nur Werkzeuge, die man beherrschen muss und die im richtigen Moment einfach eine gute Lösung liefern.
Und ich muss an der Stelle halt auch immer sagen, ist denn wirklich jetzt Machine Learning nötig oder schieße ich gerade wieder mit Kanonen auf Spatzen?
Ja, aber wenn man ML oder AI draufpackt, dann ist die Valuation direkt höher.
Ja, aber also deswegen, wenn ich halt auch über Projekte von uns spreche, dann erzähle ich auch immer mal von so ein paar Learnings, die wir in den 15 Jahren auch Labs und auch Data Science aus dem Bereich, sagen wir mal, bewahrt haben, dass man halt immer wieder auch mal versucht, einen Schritt zur Seite zu machen, darauf zu gucken und also löse ich wirklich ein Kundenproblem, ja, habe ich den auch immer die ganze Zeit mit integriert. Also nicht nur am Anfang identifiziert und 3 Jahre später präsentiere ich ihm das, sondern das muss halt wirklich permanent dabei sein. Habe ich die richtigen Leute an Bord? Wenn ich sie nicht dabei habe, wen finde ich da draußen, der mir dabei helfen kann? Welche Formen der Zusammenarbeit gibt es? Also dass man quasi auch bei den Daten, sind die Daten von der Qualität her gut genug? Ja, habe ich genug Daten? Kann ich die überhaupt mit meiner Hardware verarbeiten? Also es sind ganz viele Fragestellungen und immer wenn ich also AI-Projekte aufsetze, muss ich da quasi sowas wie eine Checkliste parat haben, damit ich mich nicht verzettle. Und
ich glaube, wir sind eigentlich in der Zeit. Also ich bin ja eigentlich immer derjenige, der so auf die Zeit guckt, ne? Und immer achte, dass wir hier nicht unsere 60-Minuten-Grenze eigentlich, wir versuchen es immer an 60 Minuten drauf zu halten, aber es ist meist schwer, weil es einfach spannend wird, genau. Aber vorletzte Frage, würde ich sagen, also bis wir zu unserer letzten Frage kommen, die Benjamin immer stellt. Benjamin hat immer die Ehre,
wenn
die
letzte. Wenn du jetzt eine vorletzte Frage stellen willst, dann würde ich sagen, ist das die vorvorletzte Frage,
weil
dann stelle ich gleich die vorletzte.
Und ah, okay.
Ach so, ja, dann halten wir das relativ kurz.
Jonathan. Alles klar, zack, zack. Genau. Was ich mich gerade gefragt habe, gibt es etwas, wo im Bereich AI, wo du gelesen hast oder wo du es gehört hast oder wo du es gesehen hast oder was auch immer, womit du dich beschäftigst, wo du wirklich mit so einem negativen Auge drauf schaust, also wirklich sagst so, okay, das ist ein bisschen spooky. Mhm. Also da müsste man wirklich aufpassen. Also da das ist so ein kleiner Schrecken irgendwie.
Ja. Wir beschäftigen uns gerade mit Malicious AI oder auch Adversarial Attacks. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Und zwar geht es tatsächlich um die Manipulation. Man ist in der Lage, dem Algorithmus ein Rauschen beizufügen, dass der plötzlich ein Verkehrsschild, was eine 30 zeigt, als 50 zu identifizieren, ohne dass ich es merke. Und ihr könnt euch dann sofort vorstellen, was das für Auswirkungen haben könnte beim autonomen Fahren. Und da muss man schon darauf achten, dass da im Bereich AI immer alles mit rechten Dingen zugeht, was wahnsinnig schwer ist. Blackbox, auch noch eine Thematik, aber eben tatsächlich dieses Manipulieren, was für das natürliche Auge nicht sichtbar ist, ist eine Gefahr, die besteht. Die ist in der Wissenschaft auch schon diskutiert und da muss man vorbereitet sein. Und wir bereiten uns darauf vor. Also beispielsweise auch, dass wir jede künstliche Intelligenz, die wir im Konzern anwenden, durch so eine Art Virenscanner schicken, der safe ist.
Also das war screened auf jeden Fall. Ne?
Ja.
Sehr gutes Beispiel.
Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, eine Vorhersage über die Zukunft zu treffen. Wir glauben nämlich, dass die Leute, die die Zukunft gestalten, diejenigen sind, die die am besten vorhersagen können. Und ja, deswegen wünschen wir uns oder würden wir uns freuen, wenn du dir selbst einen Zeitraum steckst und einfach sagst, was glaubst du, wird in Zukunft passieren? In naher Zukunft, in ferner Zukunft? Was denkst du, kommt auf uns zu?
Ich wünsche mir, dass das autonome Fahren innerhalb der nächsten 5 Jahre kommt.
Okay.
Weil das ist etwas, gerade so als Stadtbewohner, ist das etwas, was mich total umtreibt. Ich wohne am Stadtrand und muss jeden Morgen eine Stunde mit dem Auto in die Stadt fahren. Öffentliche Verkehrsmittel sind nicht so mein Ding, dauert auch viel zu lange. Und ich würde mir das so sehr wünschen, dass dieses autonome Fahren irgendwie an meiner Tür vorbeifährt und ich da einsteige und einfach mitfahren kann und die Zeit nutzen kann für andere Dinge. Und ja, das also da hoffe ich sehr, dass wir die ganzen Hürden, die da noch bestehen, also dass wir das für Deutschland lösen.
Gut. Vielen, vielen Dank dir.
Danke dir.
Ich habe zu danken.